Das ist nochmal jemand, der eben dazugeholt wird, dessen Expertise genutzt wird und das finde ich tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, zumal, wie gesagt, Vereine wie City, wie Barcelona, Clubs aus England das auch schon seit längerem genauso machen und abhandeln.
Und wir können alle beruhigen, ne? Er kostet nicht so viel, dass man dafür hätte Jadon Sancho holen können.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ja, mit Patrick Berger, der heute mal nicht zu Hause vor seiner Eintrittskartenwand sitzt und ein Trikot im Hintergrund hat, sondern wunderschöne Mauern und ich sehe, glaube ich, Olivenbäume, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, du bist nicht in Köln, würde ich mal tippen.
Genau, auf Mallorca tatsächlich. Gestern angekommen, das ist die Tramuntana hier in der Nähe von Porto Soller, Weltkulturerbe sogar. Eine sehr, sehr schöne Ecke und hier sind wir tatsächlich mit Kind, mit befreundeten Paaren, die ebenfalls Kids im gleichen Alter haben. Heute Nacht hat es extrem geregnet und geblitzt und gedonnert. Es hat sich so ein bisschen abgekühlt. Muss ich aber sagen, war mal ganz geil. Du siehst das Panorama jetzt nicht, weil du mich sonst nicht gut sehen würdest, weil es dann in die andere Richtung geht, wo es halt extrem hell ist, wo der Himmel dann auch zu sehen ist. Da man so sehr weitläufig guckt, war das schon ein ziemliches Naturschauspiel, das Geblitze und Gedonner zu sehen. Aber hat sich jetzt wieder alles beruhigt und das Wetter ist gut. Und ich hoffe, ich kann ja ein paar Tage entspannen. Aber ohne Podcast Jesko ging nicht. Da habe ich auch gesagt, den muss ich machen. Hatte ich Bock
sehr
drauf.
Gut, sehr gut. Ja, den Regen hast du zu uns geschickt. Im Westen
ja,
von
so?
Deutschland regnet es aber ordentlich, aber richtig ordentlich, schon zu viel. Ich hoffe nicht, dass es wieder irgendwo große Überschwemmungen gibt und geben wird bei uns. Sprechen wir aber über Borussia Dortmund und einen, der sich hat operieren lassen, Julian Brandt. Der hatte ja bei der Clubweltmeisterschaft ist er auf den Arm gefallen, hatte sich das Kahnbein gebrochen, wollten es konservativ machen. Wir hatten ihn dann schon was war das denn? In der Woche vor dem Deadline Day war er schon zur Kontrolle im Krankenhaus. Das hatten wir auch berichtet. Und daraus ist dann, das berichten jetzt die Kollegen der Ruhrnachrichten, dann doch eine OP geworden, damit der Heilungsprozess einfach vorangeht. Es ist einfach konservativ nicht so geheilt, wie sie sich das vorgestellt haben. Deswegen mussten sie es jetzt operieren. Wir müssen abwarten, ob er dann gegen Heidenheim und gegen Juventus Turin im Kader stehen kann, ob es dafür reicht. Ich kenne es selber gerade. Selbst wenn es keine ganz große OP ist, braucht halt der Körper da so ein bisschen Zeit, um zu heilen. Er hat es aber deswegen in der Länderspielpause gemacht. Man sagt eigentlich so, nach 10 Tagen können die Fäden raus, wenn er Fäden drin hat, die gezogen werden müssen. Könnte knapp werden, tippe ich mal, zumindest für Heidenheim.
Ja, genau. Ich glaube, das tippst du richtig, ohne dass wir da jetzt eine große Ferndiagnose machen können. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, sowas dann jetzt auch in der Länderspielpause zu machen. War ja in der vergangenen, also in der Woche davor sogar schon, als das ziemlich zeitig dann vonstatten ging. Ich glaube, es hat ihn auch so ein bisschen gestört, dieser Verbund dann, den er da hatte. Ist jetzt in erster Instanz jetzt keine Verletzung, wo man denkt, fußballspezifisch, stört das irgendwie, weil klar, du bewegst deine Füße, aber ich meine, du musst rennen, du musst laufen, du fällst mal drauf, du gehst in den Zweikampf, du schubst weg.
Genau, im ganzen Ablauf ist das einfach nervig, ne?
Eben,
das ist einfach,
eben.
Das ist nervig.
Genau. Ja. Deshalb gut, dass er das, glaube ich, gemacht hat. Muss man einfach mal gucken, inwiefern er dann zurückkommt und wann er fit ist. Und das gilt auch für den einen oder anderen Jesko hinten in der Abwehr, wenn man mal guckt. Der gute Emre, der braucht immer noch so ein bisschen, ne? Und da kann man auch in Dortmund, wenn man sich mit einigen Protagonisten mal so unterhält, da kann keiner so richtig sagen und beziffern, wann genau der zurück ist. Würdest du sagen, der hat sich aufgeopfert in der Rückrunde der vergangenen Saison, dass das jetzt irgendwie komplett Tribut zollt?
Ja, ein bisschen schon, absolut. Das war ja auch in den letzten Spielen von ihm zu merken, dass er nicht hundertprozentig fit ist, dass er was hat, dass er ja nachher auch nur noch eigentlich Kaderspieler war und eigentlich kein Starter mehr und wirklich die Einsatzzeiten immer deutlich weniger geworden sind. Wir hatten da schon so ein bisschen geunkt, braucht der BVB Emre Can noch. Aber sie hatten auch immer sehr offen kommuniziert, dass der nicht richtig fit ist, dass er immer was mit sich rumträgt. Und wer die Adduktoren kennt, der weiß, das ist so eine Heißverletzung, die du halt wirklich komplett auskurieren musst. Und wenn das nicht weggeht, dann musst du weiter stillhalten. Und bei Emre scheint es so zu sein, ich meine, wir sind jetzt fast bei einem halben Jahr, ne, wo er Probleme hat. Das ist eigentlich seit September, seit März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt haben wir September und es ist immer noch nicht absehbar. Das ist natürlich auch für ihn total bitter, auch für die Planung vom BVB bitter. Deswegen ist auch Herr Anselmino jetzt im Kader, müssen wir auch ehrlich sagen, ne, weil sich einfach abgezeichnet hat, dass dir da auch langfristig noch eine Position fehlen wird. Also Voraussage auch da, möchte ich jetzt keine Ferndiagnose machen, aber das ist natürlich echt hart, vor allem, weil er auch sportlich sicherlich eins ums andere Mal umstritten, gerade bei den Fans, aber als Teil der Mannschaft und auch in der Kabine ist das ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den BVB.
Ja, das darf immer nicht zu kurz kommen, auch wenn die Leistungen sicherlich schwankend waren und sind, aber dass Emre in der Kabine total wichtig ist und für das Gemeinschaftsgefüge ist, glaube ich, völlig klar. Du hast Aaron Anselmino angesprochen. Ich musste schmunzeln. Wir lesen ja auch immer die Konkurrenz oder das, was die Kollegen, Kolleginnen schreiben und machen immer so einen Querverweis. Das gehört natürlich auch zu unserer Arbeit dazu. Er bekommt gerade von der Bild-Zeitung den neuen Spitznamen El Greche. Mal gucken, ob sich El Greche in Dortmund durchsetzt.
El Greche klingt für mich ein bisschen nach Los Vojos bei McDonald's. Aber gut, ich bin gespannt, ob er El Greche dann...
oder Los Grechos, dann, wenn es mehrere
Los sind. Grechos, finde ich auch geiler. Ja, El Greche, aber El Greche ist schon lustig. Ja,
El Greche finde ich gut, ja. War auf jeden Fall ein sehr verheißungsvolles Debüt von Anselmino, an das er, glaube ich, nahtlos anknüpfen will. Gegen Heidenheim. Wenn wir hinten in der Abwehr bleiben, Jesko, mit Nico Schlotterbeck, war ja beim DFB, bin direkt nach dem letzten Spiel gegen Nordirland dann am nächsten Morgen hierher geflogen, nach Mallorca in den Kurzurlaub. Der heimliche Gewinner, kann man fast sagen, dieser DFB-Reise, Nico Schlotterbeck, der Kollege oder mein Kumpel Daniel Tegmeier übrigens, mit dem ich hier im Urlaub bin, den soll ich schön grüßen, der hört nämlich auch immer unseren Podcast, ist BVB-Fan.
Ja, schöne Grüße auch von mir.
Ja, und der hat heute Morgen beim Kaffee gesagt...
Sitzt er daneben und hört live zu?
Ich habe ihm auch gesagt, aber er will eine Runde joggen gehen.
Wäre ja seine Chance gewesen.
Wäre seine Chance gewesen, aber er ist jetzt gerade mal eine Runde joggen gegangen und sucht noch irgendwo Kaffee. Weil wir Kapseln irgendwie haben und wir haben uns so einen typischen Mocker gemacht. Kennst du das, wo man einfach so ein, zwei Kaffeelöffel und dann irgendwie heißen Wasser drüber kippt? Das war auch okay, es hat auch geschmeckt. Naja, und der hat sofort gesagt, der Schlotti, das ist so der heimliche Gewinner, oder? Also,
Bei Schlotti haben wir jetzt natürlich zwei Themen. Wollen wir erst über die Gesundheit sprechen, weil wir gerade bei Emre Can waren? Es sieht ordentlich aus bei ihm. Er ist jetzt auch, hat sich auch ablichten lassen diese Woche schon mit Ball am Fuß und auf dem Platz. Ich bin tatsächlich gespannt, wann er dann zurückkommt. Ich glaube, Oktober war eigentlich immer so angepeilt. Vielleicht wird es dann doch ein bisschen eher. Er war ja auch schon mit dem Trainingslager. Gesagt haben,
glaube ich, auch, um keinen Druck auf ihn auszuüben. Ne?
Also wir beide haben das ja immer gehört, haben wir auch schon mal gesagt.
Ist realistischer.
Genau. So, ne?
Aber,
genau. Wir haben das ja auch schon gesagt. Ich hatte ja eigentlich auch prophezeit, dass er mit ins Trainingslager fährt. Das hat er ja dann auch getan. Mhm. Auch wenn er da natürlich noch sein eigenes Programm hatte und nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Ne? Ich bin gespannt, aber auch da, ich meine, es bringt dir ja nichts, wenn du Druck aufbaust und dann knallt er dir wieder lange weg. Das wäre ja das Schlimmste, was ihnen dann passieren könnten. Und sie kommen ja jetzt mit der Abwehr hin, ne? Aber gegen Heidenheim, großer Respekt vor Heidenheim, aber trotzdem gegen Heidenheim kannst du dann auch nochmal sagen, okay, wir setzen jetzt auf Benzebaini, Anton und Anselmino, aber auch gegen Turin wirst du ja mit dieser Abwehr spielen, weil selbst wenn Schlotterbeck langsam wieder zurückkommt, heißt es ja nicht, dass sie den sofort in die Startelf stellen. Ne? Genau, also das ist dann kein Startelf-Kandidat. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen brauchen, bis wir den Schlotterbeck zurück haben, der dann auch ein Gewinner bei der Nationalelf sein könnte. Und ich habe ja die Länderspiele gesehen, um jetzt mal einmal dahin zu springen. Ich fand es grauenhaft. Bin ich ehrlich. Ich fand es grauenhaft. Beide Spiele. Und zwar auch das Nordirland-Spiel bis zur 60. Minute fand ich grauenhaft. Das war genau der gleiche Kram, den sie in der Slowakei gespielt haben. Und das hat nichts mit der Klasse.
Kompletter Rückfall war das. Kompletter Rückfall in alte Zeiten. Man hatte das Gefühl, nach all den Dingen, die der Julian Nagelsmann angeschoben hat, die auch gut funktioniert haben, dass man auf einmal nach diesen beiden Länderspielen gefühlt wieder da ist, wo man mal vor anderthalb Jahren war, als diese Blamage in Wien damals in Österreich erfolgte. Eines der schlechtesten Länderspiele überhaupt. Und ist jetzt an einem Punkt, wo man schon auch sagen muss, Jesko, wir können ja ein bisschen auch über den DFB reden, man hat schon eine Qualitätsfrage. Also das ist auch Qualität. Es ist auch, und das finde ich so witzig, der Querverweis zu unserem Podcast, der DFB führt die BVB-Debatte. So, ne? Man redet über Emotionalität, man redet über fehlende Leidenschaft.
Das ist es eben.
Man redet über, wo ist die Hierarchie, man redet über, man hat Themen, wo ich dann als auch langjähriger DFB-Reporter, aber auch BVB-Reporter denke, das kommt mir gerade alles total bekannt vor, das habe ich beim BVB auch. So, ne?
Aber über welche Qualität reden wir beim DFB? Ne? Qualität ist ja ein Pool. Ja, du hast die individuelle Spielerqualität und die ist hoch genug, um die Slowakei und Nordirland locker zu schlagen und eigentlich auch in einem Konzert der Großen mit einem guten Tag richtig gut mitzuspielen. Das aber nur, wenn du das mit den anderen Qualitäten kombinieren kannst. Mhm. Ja, wenn du das kombinieren kannst, dazu gehört Einsatzbereitschaft, Leidenschaft, Freude, dort mitzuspielen. Ich kann mich noch an die EM erinnern. Da war eigentlich das Topic immer, ey, wir sind hier wie so eine Klassenfahrt. Es ist total geil, mit allen zusammenzuspielen hier. Das war auch etwas, was Niklas Füllkrug oft betont hat. Der gesagt hat, es ist einfach der Spirit, der uns da ausgemacht hat. Mhm. Und der ist weg. Und der war schon bei dem Final Four in der Nations League weg, wie ich fand. Da hatte ich überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Da habe ich mich gefragt, was machen die denn da für einen Mist? Mhm. Das ist, um Trapattoni zu zitieren, das ist alles Flasche leer. Mhm. Und das, der Gegenbeweis, ist die Basketballnationalmannschaft.
Mhm. Ja.
Die ist auch auf vielen Positionen hochklassig besetzt, aber das ist ein Team gerade bei der Europameisterschaft. Das ist ein Team, das in jeder Beziehung zusammenhält. Das ist wirklich
Wahnsinn,
dieser Spirit.
Wenn ich da kurz reinhaken darf, ne? Ein Bundestrainer, der jetzt seine Nierensteinerkrankung hat und die gesamte Mannschaft, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede, auf dieser Art Pressekonferenz oder nochmal sich in eine Botschaft hinter ihn stellt und
Maodolo, und dann auch nochmal aktiv das Wort ergreift. Maodolo stellt sich dahin und sagt, Leute, das stimmt alles nicht. Hier, wir stehen voll hinter dem. Dem ging es einfach sehr schlecht. Jetzt finden wir zusammen eine Lösung. Eine Mannschaft findet eine Lösung. Eine Mannschaft lässt auch den nicht alleine da sitzen. Ey, ich fand's auch, ich hab das gesehen und habe Gänsehaut bekommen.
Ja, super.
Und das ist genau das, was ich mir bei der deutschen Nationalmannschaft gerade überhaupt nicht vorstellen kann. Und darunter leiden dann natürlich auch die BVB-Spieler, die dann einfach da nicht so glänzen können, wie sie es vielleicht in einer funktionierenden Mannschaft tun können.
Sind absolut richtige Punkte. Haben ja ein paar BVB-Spieler mitgespielt. Ich finde, Waldemar Anton hat es in der Dreierkette gut gemacht, hat lautstark Kommandos gegeben, hat ja genau das verkörpert, was Nagelsmann dann auch gesagt hat, dass es eben Spiele oder Spieler gibt, die für das eine Spiel vielleicht gut passen, auf das andere vielleicht nicht so, gerade in so einem Spiel gegen Nordirland, wo es auf Kampf ankommt, hat Anton, wo es sicherlich auch Feinheiten gibt, ein, zwei Pässe, die vielleicht nicht so gut ankamen, vielleicht auch den Pass in den Nebenmann Rüdiger oder dann auch Koch irgendwie genauer in den Fuß zu spielen, aber insgesamt einfach diese Bereitschaft, diese Ausstrahlung, die hat er gehabt. Pascal Groß hat die ersten 20, 25 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Nordirland, aber auch dann auf einmal abgebaut, sehr, sehr fahrig gewirkt in gewissen Phasen. Und Maxi Bayer, der dann reinkam, muss ich sagen, hat noch für ziemlich Alarm gesorgt. Ne? Hat Lücken gerissen,
Eine Aktion, da hätte ich gehofft, dass er seine Schnelligkeit besser ausspielt. Ne?
Besser ausspielt,
auf den, also richtig. Da hätte er vielleicht auch ein bisschen Körper mehr dagegen halten
bisschen
müssen.
Bisschen mehr abschütteln, hat sich ein bisschen leicht abschütteln lassen. Ja,
fand ich auch. Also da habe ich kurz gedacht, oh, jetzt geht er ab und dann verliert er aber dieses Duell.
Genau.
Das fand ich auch. Amiri und Bayer haben dann ja auch diesen einen Treffer zu... Amiri war der Treffer, ne? Wo Bayer zum Ball geht, aber sozusagen nur antäuscht, der Ball dann durchgeht.
Genau.
Und Amiri ihn dann hinten rein drückt. Ne? Genau. Aber schon diese Dynamik nach vorne, die dann auch entstanden ist, auch mit Bayer, mit Amiri, die einfach gefehlt hat. Ne?
Ja, und da das hat man aber schon, auch wiederum gesehen, um den Verweis zum BVB zu machen, Jesko, dass du Maxi Bayer auch guten Gewissens mal als, klar, nicht als alleiniger Neuner, aber der kann oder sollte auch öfter spielen, weil er eben diese Momente hat, weil er ein fleißiger Arbeiter ist, weil er Wege geht, weil er Lücken reißt, weil er dann auch, wenn er mal vom Tor die Chance hat, einen guten Abschluss hat. Natürlich ist das, es wird nie mehr dieser körperliche Brecher, aber als Pendant oder Gegenspieler zu einem Guirassy finde ich Maxi Bayer nach wie vor einen richtig guten Spieler mit Potenzial. Und das hat man jetzt hinten raus in den paar Minuten gegen die Nordiren gesehen. So, was unterm Strich, da hast du völlig recht, ein Spiel war, was viel zu wenig war. Und wenn
Vor allem, du musst ja immer bedenken, gegen wen die da gespielt haben. Ne? Die haben ja da nicht gegen die Premier League Auswahl.
71. Ja, genau.
Ja, und die haben auch nicht gegen eine Premier League Auswahl in Nordirland gespielt, sondern das war von der ersten bis zur, glaube ich, vierten Liga war da alles dabei.
Ja.
Ey, und also da hatte ich nicht Ellie viel Spaß.
Ellie McCann saß auf der Pressekonferenz, hat den Namen noch nie gehört. Spielt bei Preston North End und hat 5000 Instagram-Follower, habe ich da nochmal gesehen. Also da sieht man natürlich, dass man da,
ja,
aber geil, geiles Publikum, geile Leute, die Pressekonferenz war super. Michael O'Neill, der Trainer der Nordiren, ein richtig guter Typ. Also da hat man halt auch gemerkt, dass das irgendwie, es klingt jetzt so doof, es gibt nicht mehr die Kleinen. Natürlich gibt es auf dem Papier noch die Kleinen, aber wenn du halt so Dinge wie die Emotionalität und die Leidenschaft nicht reinbekommst, dann wird es schwierig, halt ein Fußballspiel zu gewinnen. Wobei auch das, Jesko, und das ist auch so ein BVB-Thema, das kommt mir dann in der Diskussion oft zu kurz, wenn wir immer nur über Mentalität und Leidenschaft und Emotion sprechen. Wir müssen auch über die Qualität reden. Und die ist halt nun mal in der deutschen Mannschaft so, natürlich auch die auf dem Platz waren, die müssen ein Spiel auch eigentlich souveräner hinbekommen gegen Nordirland. Aber wer ist denn absolute Weltklasse im deutschen Kader? Du hast einen Musiala und du hast einen Wirtz in der Regel. So, ne? Und dann hast du vielleicht auch nochmal einen Jo Kimmich. Und dann hast du auf vielen Positionen halt nationale oder internationale Klasse. So, ne? Ein Rüdiger, ja, und Tah, die können mal internationale Klasse sein, die können aber auch an schlechten Tagen ganz schlecht sein, das hast du bei Rüdiger jetzt gesehen. Du spielst mit Raum Mittelstädt, auf der anderen Seite spielst du mit Collins Leveling, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich finde, und sich auf der Schiene bewiesen hat. Aber die fehlen auf manchen Positionen halt die absoluten Topspieler. Und deshalb muss dann so eine deutsche Mannschaft über diese Gesamtmentalität, Teamgeist, Leidenschaft kommen. Und da sind wir aber auch beim BVB. Ich finde, wir reden immer drüber, der BVB hat die Spieler, der hat die Qualität, das sind Führungsspieler. Ja, aber wenn du das über Jahre hinweg immer nur in gewissen Phasen zeigst, dann hast du es in meinen Augen nicht. Und dann hast du nicht, und zur Qualität gehört auch, in jedem Spiel, egal wo ich spiele, ob ich gegen Real Madrid vor 80.000 spiele oder ob ich gegen 10.000 in Heidenheim spiele oder 15, du musst in jedem Spiel voll da sein, bereit sein, und das haben irgendwann große Spieler gemacht. Das hat ein Thomas Müller gemacht, das hat ein Toni Kroos gemacht, das macht ein Cristiano Ronaldo, der in Andorra oder Armenien seinen Süjubel auspackt, als hätte er gerade die Europameisterschaft gewonnen.
Ja,
weil
klar,
er in jedem fucking Spiel gewinnen will. So,
ja,
ne?
Genau das. Genau darum geht's. Und deswegen, wir reden ja bei Borussia Dortmund auch gerne vom Champions League BVB und vom Bundesliga BVB. Und das ist eigentlich die Quintessenz aus dem, was du gerade gesagt hast, dass es dort einfach Motivationsunterschiede im Wettbewerb gibt. Und selbst wenn du nicht in der Bundesliga gegen jeden Gegner 100% gehen musst, dann musst du sie aber zumindest dann auch die Klasse haben, sie zu schlagen. Ciro Guirassy ist für mich zum Beispiel ein Beispiel, das hat Niko Kovac auch nochmal klar gemacht nach dem Spiel gegen Union Berlin. Das ist einer, der liefert immer ab. Der ist Weltklasse, hat er gesagt, weil der immer auf einem Niveau mindestens abliefert, das aber eben auch noch steigern kann. Und das definiert Weltklasse, und das schafft die deutsche Nationalmannschaft eben nicht zurzeit, und das schafft auch Borussia Dortmund eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon seit Jahren nicht.
Ja, genau. Ah, deshalb, siehst du, haben wir hier einen Exkurs noch gemacht, da haben wir im Vorfeld gar nicht drüber gesprochen, Jesko, aber es ist manchmal geil, was dann so spontan sich entwickelt in unseren Gesprächen, dass man da dann doch die Verbindung zwischen BVB und DFB hinbekommt. Guirassy übrigens getroffen wieder für Guinea, auch da macht er nahtlos weiter. Da stelle ich mir übrigens immer krass vor, ne? Also Länderspiele sind ja so schon, das merken wir ja immer als Reporter auch, wenn wir Reisen haben, strapaziös, anstrengend, auch Spiele in der Champions League. Wenn ich dann so gucke, jetzt die deutsche Mannschaft war in Bratislava und zu Hause in Nordirland, der Guirassy muss halt immer irgendwo nach Guinea, nach Afrika.
Das ist Wahnsinn.
Einen Japaner hast du jetzt gerade nicht dabei, wie Kagawa oder wie Ritsu Doan bei der Eintracht, was die teilweise für Wege zurücklegen müssen, ne?
Das ist ja auch die Südamerikaner ist ja noch weiter teilweise, ne?
Ja.
Also das ist ja wild, wenn du da irgendwo in Peru spielst, dann fliegst du ja nicht nur dahin, sondern fliegst ja noch weiter und dann spielst du da auf, keine Ahnung, auf wie viel Metern Höhe auch noch
Höhe,
und wieder zurück.
Ja.
Und ja, also da beneide ich die Jungs tatsächlich nicht.
Ja.
Schauen wir nach vorne, beziehungsweise
vorne.
Ich würde sagen, wir schauen ins Büro von Lars Ricken, beziehungsweise daneben, denn er hat einen neuen Angestellten, wie wir jetzt bei den Kollegen auch der Ruhrnachrichten gelesen haben, Simon Rödder.
Genau,
der Simon ist der Rödder. Verhandlungsführer. Das klingt voll cool, klingt so ein bisschen wie in so einem Actionfilm, wenn es eine Entführung gibt und dann sagen sie, gehen wir rein, nein, wir warten auf den Verhandlungsführer, der muss noch mit ihnen verhandeln. Also Simon Rödder wird die Spezialeinheit Verhandlung bei Borussia Dortmund, habe ich jetzt ein bisschen läppsch dahin gesagt. Ja. Macht aber, wenn man mal drüber nachdenkt, total Sinn. Wenn wir das mal aufs Sportliche runterbrechen, ja, da gab es halt früher gab es den Cheftrainer, seinen Co-Trainer, die haben alles gemanagt, ja. Heute hast du ja für jede Fachabteilung beim Fußball fast einen eigenen Trainer. Du hast einen Standardtrainer, du hast einen Defensivtrainer, du hast einen Offensivtrainer. Ähnlich wie es auch Teams im American Football machen. Wo ja auch nicht der Headcoach alles regelt, sondern der Headcoach überwacht sozusagen sein Staff-Department. Und so macht das jetzt der BVB auch an dieser neuralgischen Stelle. Und du als Transferexperte kannst das ja auch noch viel besser bewerten, wie wichtig Verhandlungen sind. Wie man sie gestaltet, mit welcher Psychologie man sie gestaltet, wie man es eben dann schafft, das Beste aus einer Verhandlung rauszuholen. Das ist ja etwas, das ist ja tatsächlich ein Job für sich und den macht jetzt eben beim BVB Simon Rödder. Und das macht Sinn.
Genau, das macht absolut Sinn, weil also Top-Vereine in Europa schon seit längerem die Verhandlungen über gewisse Personen dann führen lassen. Natürlich sind dann die Protagonisten mit am Tisch oder im ersten oder dann auch im zweiten Schritt werden sie dann dazugeholt. Es macht einfach Sinn, weil du eine ganz andere Basis schaffst. Das ist ja genauso wie, weiß ich nicht, wenn wir jetzt einen Manager haben oder hätten, sind wahrscheinlich Verhandlungen, die wir mit oder die unser Manager mit unseren Chefs führen würde, wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als wenn man das persönlich macht, wo man dann über Geld spricht, wo man dann über gewisse Dinge spricht. Es macht Sinn, wenn man jetzt das Beispiel nimmt mit beispielsweise mit Chukwuemeka. Das hat der BVB am Ende gut hinbekommen, aber zwischendurch war aus England auch schon mal zu vernehmen, dass die Engländer gerade Chelsea, die BVB-Angebote, die ersten, die reinkamen, ein bisschen auch als respektlos angesehen haben und sowas kann auch schnell zu Verstimmungen führen, zu gewissen Reibungen untereinander. Und wenn du da einen Marktkenner hast, wenn du da jemanden hast, der auf der einen Seite psychologisch weiß, wie er an diesen Schritt rangehen soll, wie er in diese Gespräche reingehen soll, ohne den Gegenüber zu vergraulen, ohne sich selbst nicht unter Wert zu verkaufen. Und dann aber auch die Marktlage so kennt, dass er weiß, mit welchem Angebot man reingehen kann, ohne jemanden zu vergraulen, ist das definitiv sinnvoll. Der BVB ist ja in diesen Bereichen eh gut aufgestellt, auch Jurist, der dieses ganze Vertragswerk dann am Ende macht, Dr. Robin Steden, das merken wir dann immer, wenn das Auto von ihm irgendwo steht oder
dann wird's wichtig.
Wenn er irgendwo genau ins Trainingslager dazukommt, dann wird's wichtig, weil dann die Verträge angepasst, aufgesetzt werden, vielleicht auch nochmal im Detail durchgegangen werden. Das ist schon eine wahnsinnig spannende Arbeit. Es soll nicht die Arbeit von Lars Ricken oder auch Sebastian Kehl irgendwie schmälern, torpedieren oder irgendwo angehen. Nein, das ist nochmal jemand, der eben dazugeholt wird, dessen Expertise genutzt wird und das finde ich tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, zumal, wie gesagt, Vereine wie City, wie Barcelona, Clubs aus England, das auch schon seit längerem genauso machen und abhandeln. Und der Mann, Simon Rödder, der das ja selbst auch bekannt gegeben hat auf LinkedIn, auch eine gewisse Erfahrung hat, Workshops führt in Sachen Verhandlungen auf Management-Ebene. Also für mich eine sinnvolle Ergänzung.
Und wir können alle beruhigen, ne? Er kostet nicht so viel, dass man dafür hätte Jadon Sancho holen können. Also da können wir den Blutdruck direkt wieder runterpumpen.
Genau. Holen die so jemanden statt Jadon? Sollen die Millionen da reinlegen?
Es gibt aber echt. Nein, ist nicht so, sondern er kommt und das macht durchaus Sinn.
Ja.
Aber ich hätte mich tatsächlich gefragt, ist es dann am Ende eine Unterstützung oder eine Entmachtung von Sebastian Kehl? Aber er ist ja keiner, also der Simon Rödder ist ja jetzt keiner, der hingeht und Spieler aussucht, ne? Sondern naja, genau, der kommt genau. Der steigt in den Prozess ein, wo Borussia Dortmund gesagt hat, wir interessieren uns für diesen Spieler, wir wollen mit dem verhandeln. Den
Spieler haben, genau.
Und dann begleitet er den Prozess. Aber es ist jetzt keiner, der irgendwelche sportlichen Entscheidungen trifft.
Nein, genau. Es geht dann rein um die Verhandlungen. Und natürlich setzt du dir dann zusammen einen gewissen Plan aus und sagst dann, ey, wir sind bereit, 25 Millionen für Spieler X zu zahlen und wollen keinen Cent mehr gehen. So, welchen Weg gehen wir? Gehen wir mit 12,5 rein ins erste Angebot? Gehen wir mit 15 plus Bonus rein? Gehen wir mit 17,5 rein? Machen wir die Kaufpflicht rein, die so und so viele Bedingungen oder Parameter am Ende hat. Übrigens, Kaufpflicht finde ich ganz geil, dass der gewisse Uli Hoeneß zum Jackson-Deal ja alles wieder rausgeplaudert hat. Die 40 Spiele macht er niemals, hat er gesagt. Wo alle schon dachten, oh, die 63 Millionen Option oder Pflicht plus eben diese 15, 16 Leihgebühr. Was machen die Bayern da? Ja, Uli hat's
wieder geleakt. Uli erklärt's. Genau. Kein Problem.
Jetzt öffentlich. Nee, aber sowas macht schon Sinn, Jesko. Und da, um mal einmal kurz diesen Exkurs zu machen, Ich habe ja da schon diese Marktlage und weiß manchmal, wie undurchsichtig dieses Fußballgeschäft ist. Viele schimpfen auch auf die Berater. Manchmal natürlich zu Recht, weil sie sich dann die Hand aufhalten, weil sie hier nochmal was haben wollen und da was haben wollen und auch mal einen Spieler vielleicht transferieren. Vielleicht nicht des Spielers Willen, sondern um sich selbst die Tasche voll zu machen. Das gibt's natürlich. Aber insgesamt braucht ein Spieler einfach einen Spielerberater, weil diese ganzen Gespräche, diese ganzen Verhandlungen, diese Vorarbeit, da gehört so viel dazu. Und das ist ja auch ein Punkt. Immer mehr Ex-Profis, jetzt Sebastian Kehl, Marcel Schäfer, Simon Rolfes, die das auf ihre Art und Weise natürlich gut machen, Markus Krösche, die sind auf einmal an einem Punkt, wo sie dann Verträge machen müssen und teilweise selbst in der Vergangenheit ihre eigenen Berater hatten, die das für sie gemacht haben. Deshalb ist so eine unterstützende Funktion sicherlich nicht verkehrt.
Ja, 100%, bin ich 100% bei dir. Man muss die Berater auch immer ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, am Ende ist es deren Job, Geld zu verdienen damit, ne? Aber so ein Berater ist ja auch nicht nur da, wenn es dann darum geht, einen Vertrag auszuhandeln, sondern ein guter Berater begleitet seinen Spieler ja auch in anderen Fragen und im Alltag im Zweifelsfall auch, weil da es ja oft oder gerade in den Erstligakickern dann auch um richtig viel Geld geht und da macht es dann durchaus ja, auch Sinn, jemanden an seiner Seite zu haben. Ne?
Hast du zufällig, Jesko, ich habe es gerade nicht hier, das Zitat von Lars Ricken bei dir oder kannst gerade raussuchen, weil der hat sich dazu ja nochmal geäußert, hat ein Zitat gegeben und ich glaube, dass der Wortlaut war, oder was ich noch so im Sinn habe, wir haben so eine große Verantwortung, weil wir mittlerweile mit so gigantischen Beträgen und Summen ja, hantieren.
Ich zitiere mal eben.
Ja.
Da im Profifußball mit enormen Beträgen agiert wird, ist es für mich ein Gebot der Verantwortung, dass wir uns auch im Bereich Verhandlungsführung kontinuierlich weiterentwickeln. Mhm. Daher habe ich die Stabsstelle Verhandlungsführung geschaffen. Für deren Leitung konnten wir in Simon Röder einen ausgewiesenen Experten gewinnen, der mich auch als Referent in weiteren Themen unterstützt. Ne? Nicht, dass jetzt einer kommt und sagt, ja, aber jetzt ist ja, hier ist nichts mit Verhandeln gerade. Was macht denn der? Also,
was macht
der
sonst?
Der hat auch andere. Ja, sonst hat er frei. Ja, nein, der hat natürlich auch andere Aufgaben bei Borussia Dortmund.
Ja, und auch das, Sebastian Kehl hat auch in Daniel Beiderbecke seinen eigenen Referenten, der ihm dann irgendwie Präsentationen macht, der irgendwie Zugriff auf seine Mails oder auf seinen Kalender hat. Sowas gehört einfach dazu, gerade in so einer Funktion. Also die Jungs haben alle so viel links und rechts noch zu tun. Deshalb eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung.
Das ist eine professionelle Entscheidung. Ne? Also ich finde, dass ich respektiere sowas immer total, weil man dann natürlich auch in gewisser Weise, also wenn man es mal ganz runterbricht, ja, sagen Sebastian Kehl und Lars Ricken, das ist ein Feld, wir machen das zwar die ganze Zeit, aber eigentlich können wir das gar nicht so gut wie du. Und deswegen geben wir da jetzt auch ein bisschen von unserer Verantwortung, von unserer Macht ab, weil du das besser kannst. Und das finde ich immer, das macht gute Führungskräfte übrigens auch aus, ne? Delegieren zu können. Mhm.
Definitiv.
So, jetzt brauchen haben wir jetzt viel über.
Den nächsten Sky-Vertrag brauchen wir auch.
Ja, Simon Röder, den schreiben wir über LinkedIn dann mal an.
Schreiben wir. Ja, dann quetschen wir mal 2000 ja. Brutto da raus aus dem Gesamtvertrag.
Mach mal mehr. Genau. Jetzt schauen wir mal voraus nach Heidenheim, die richtig schlecht in die Saison gestartet sind. Mhm. 0 Punkte, vorletzter Tabellenplatz. Boah, ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Heidenheimer. Ich mag es total gerne. Ich mag das Konstrukt. Ich mag die Art und Weise, wie der Verein geführt wird seit Jahrzehnten. Mhm. Das finde ich alles total toll. Auch die zeigen halt auch, was du mit relativ wenigen Mitteln, auch da gibt es eine Menge Geld im Hintergrund. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Wollte ich gerade sagen.
Aber
auch ein, zwei Sponsoren, ne? Genau.
Ja. Aber am Ende, wenn man es in den Vergleich setzt, ist es dann doch mit eher überschaubaren Mitteln unglaublich tolles geschaffen haben, ja sogar bis nach Europa in der vergangenen Saison, aber auch da war es ja schon äußerst knapp mit dem Relegationsspiel. Mhm. Und jetzt sehe ich den BVB natürlich als ganz klaren Favoriten. Du musst da hinfahren, das Spiel gewinnen und wieder nach Hause fahren.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bet1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bet1.de gibt es bereits ab 333 €.
Ja, 100%. Was sicher interessant ist, also erstmal zum einen, sie haben sich ja jetzt nicht groß verstärkt. Sie haben Paul Wanner abgegeben, sie haben Ibrahimovic dazu bekommen von, nicht der große Zlatan Ibrahimovic,
nicht Zlatan.
Allianz Ibrahimovic von Bayern, Bayern München. Genau. Das ist eine ordentliche Verstärkung. Sie haben hinten raus noch am Deadline Day Leo Cienza verloren. Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich kenne ihn sehr gut. Noch früher von Schalke, mal bei Schalke 2 gespielt. Ist einfach ein Freistoßschütze, einer, der mit sehr viel Genialität irgendwie auf dem Platz agiert, ist dann am Ende nach Southampton gewechselt. Für den haben sie jetzt niemanden geholt. Übrigens für, glaube ich, fast die gleiche Summe wie Jan-Niklas Beste. Die beiden sind die teuersten. Am Ende mit rund 10 Millionen Euro Ablöse für die Heidenheimer. Ich glaube, das kann ein Fehler sein für die, dass sie für ihn keinen Ersatz geholt haben. Und wenn wir dann mal nach hinten gucken ins Tor, da ist mit Dian Ramay ja einer dabei, der eigentlich beim BVB dann unter Vertrag steht. Das wird sicherlich auch nochmal ein sehr interessantes Aufeinandertreffen. Der ja, haben wir ja auch in der Podcast-Folge schon mal thematisiert, in einer, der ein mittelschweres Beben an der Brenz ausgelöst hatte durch seinen Wechsel, als dann am Ende der lange und verdiente Kevin Müller sehr überrascht war über diese Entscheidung des. Ist ja eins, Elfmeterkiller, hat schon eingehalten der Saison. Und einfach auch ein sehr forscher und selbstbewusster Typ. Also da bin ich auch gespannt.
Ramay, jetzt nicht Müller.
Ramay, genau. Ramay, Dian Ramay, genau. Also da weiß nicht, ob ich da zu viel sage, aber die BVB-Zukunft, zumindest wollen sie ja auf ihn setzen für den Fall der Fälle, wenn dann irgendwann mal Kobel gehen sollte, die ist da gerade in Heidenheim im Tor und auch das wird sicher interessant. Dass das Aufeinandertreffen. Ja, trotzdem kann es keine zwei Meinungen geben, dass der BVB dieses Spiel ganz klar gewinnen muss, dass der BVB Favorit ist und es da auch vor allen Dingen auf die Art und Weise mal wieder ankommt. Denn nur mit schönen Spielen wirst du gegen die Heidenheimer nicht erfolgreich sein.
Und was ich finde, du musst jetzt in diesem Spiel auch das nächste Level bei einigen Spielern erreichen. Es reicht jetzt nicht mehr. Sie sind jetzt angekommen. Wir haben zwei Bundesligaspiele, ein DFB-Pokalspiel gehabt. Wir haben jetzt eine Pause gehabt. Jetzt erwarte ich von einigen Spielern, dass sie einen deutlichen Schritt nach vorne machen und prägender werden für das Spiel.
Hast du danach?
Ich sehe zum Beispiel Joe Bellingham. Ja, Joe Bellingham sehe ich ganz klar. Ich sehe auch bei Felix Metscher einen ganz dringenden Bedarf zu steigern, weil er vergangene Saison ganz klar gezeigt hat, was er kann. Und ich sehe es auch im defensiven Mittelfeld bei Pascal Groß, bei Marcel Sabitzer. Auch da sehe ich, dass die diesem Spiel jetzt noch deutlicher ihren Stempel aufdrücken müssen. In dem ab jetzt sofort. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, kannst du es auch über die gesamte Mannschaft legen und sagen, die müssen jetzt alle einen Step nach vorne machen. Weil die ersten drei Spiele waren, bis auf einige wenige Ausnahmen, einfach nicht gut.
Ja, 100%. Kannst wahrscheinlich vorne im Sturm noch Bayer und oder Adeyemi dazu nehmen, die jetzt auch eher unglücklich agiert hatten, die letzten Spiele. Also da auch bei denen eine Leistungssteigerung. Aber genau, du sagst es. Der nächste Punkt, die nächste Stufe muss dann erreicht werden. Und das wären jetzt ganz wichtige Wochen für den BVB. Danach haben wir das Spiel in Turin, Champions League. Ja.
Die sind ganz anders gestartet als Heidenheim. Richtig gut. Zwei Siege, zweiter Tabellenplatz hinter Napoli. Ja. Waren ja auch zu Gast bei der Saisoneröffnung, haben da schon mal angedeutet, zu was sie in der Lage sind. Da ist der BVB nicht Favorit, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, vor allen Dingen haben wir da wieder dieses Thema, Heidenheim, trifft der Bundesliga-Alltag und dann kommt Juventus Turin. Also da bin ich auch gespannt, wie der BVB mit diesem krassen Step und Gap dann eben auch mental umgeht. Ob sie es verstanden haben, dass auch Heidenheim mindestens so wichtig ist wie Champions League und Juventus oder wir da wieder so dieses Champions League-Gesicht sehen. Also viele offene Fragen, die wir jetzt heute, glaube ich, hier nicht behandeln können. In einer Express-Folge wollte ich schon sagen, die aber doch wieder eine halbe Stunde geht, Jesko. Irgendwie Quatsch.
Ja, halbe Stunde ist doch gut, aber ich entlasse dich jetzt auch in den wohlverdienten Urlaub. Ne? Bleibt uns treu, hört uns, abonniert uns.
So wie Daniel.
Bewertet uns.
Mein gut. Kumpel, der uns auch abonniert hat, geliked
hat. Ich habe auch noch ein paar Themen tatsächlich zugeschickt bekommen. Ich verspreche euch, wir kümmern uns um eins mal, das haben wir auf dem Zettel, nämlich wie funktioniert eigentlich die Dortmunder Jugendabteilung? Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich würde das vielleicht tatsächlich mal für die nächste Länderspielpause vielleicht mal so andeuten, dass wir uns da mal intensiver drüber unterhalten, wenn bei Borussia Dortmund gerade so viel Aktuelles nicht passiert. Aber, das ist ein guter Punkt. Also wir lesen fast alle eure Nachrichten, nehmen auch gerne viele Themen auf. Haben ja auch oft auch Hörerfragen hier, die wir dann direkt beantworten. Also macht das gerne weiter.
Ja,
wir
sehr gerne.
Wir sind für euch da.
Jesko, mir fällt gerade ein. Die Frage können wir aber noch machen, weil der auch von zwei BVB-Fans kam. Ob der BVB jetzt Sorge haben muss oder nicht Sorge haben muss, wie siehst du es? Es ist noch nicht offiziell, aber nach unseren Infos, Kaspar Jüllmann, der Topfavorit Bayer Leverkusen zu übernehmen, wird, denke ich, auch so kommen. Und da kamen jetzt Fragen von BVB-Fans, was ist das für, ist das eine gute Wahl, ist das keine gute Wahl? Der eine oder andere sagt, ja komm, da können sie sich wieder hinlegen, da, die greifen uns nicht an. Der nächste sagt, boah, der hat mit Dänemark schon Erfolg gehabt. Kurzversion, wie siehst du es? Vereinslos oder vertragslos zuletzt, obwohl er oder ohne Job sozusagen zuletzt die Dänen gehabt.
Ich kenne ihn nicht gut genug, bin ich ganz ehrlich. In Mainz hat er nicht funktioniert, glaube ich. Ne? Das war eher erfolglos, galt aber als sehr interessanter Trainer, auch schon länger. Ich finde dänische Trainer sowieso eigentlich oft interessant und die bringen einen guten Spirit mit, wie ich immer finde. Aber ich glaube, in Leverkusen hast du auch noch andere Baustellen als die Trainerposition. Du hast ja eine völlig veränderte Mannschaft und die muss sich erstmal finden. Dann müssen sie sich jetzt noch mit einem nächsten Trainer finden. Ich habe nicht das Gefühl, dass Leverkusen diese Saison so stark sein wird wie in den vergangenen Jahren, aber trotzdem haben die eine starke Mannschaft und wenn die ins Laufen kommen, dann ist es natürlich auch ein Konkurrent für Borussia Dortmund.
Perfekt, wollte ich hören, gehe ich mit, sehe ich genauso. Können wir in der nächsten Folge gerne nochmal vertiefen und analysieren. Danke dir, Jesko.
Alles klar, danke Patrick für deine Zeit im Urlaub.
Von der Insel, wir hören und sehen uns.
Bis dann. Ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. Zwei Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.